Radio frei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Thüringer Lokalrunde, dem Gemeinschaftsmagazin der Thüringer Bürgerradios. In dieser neuen Ausgabe geht es unter anderem um Stolpersteine in Jena und Saalfeld. Außerdem gibt es einen Bericht vom 33. Schlachteessen in Nordhausen. Und gleich hören Sie eine Straßenumfrage zum Thema Cannabis-Legalisierung. Mein Name ist Jan Witte, schön, dass Sie da sind. Radiofrei in Erfurt hatte vor kurzem Besuch von einer Schulklasse der Thomas-Mann-Regelschule Erfurt. In verschiedenen Workshops haben sich die SchülerInnen mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt und dabei ist unter anderem eine Umfrage mit interessanten Erkenntnissen herausgekommen.
Seit 1. April 2024 ist der Besitz und Anbau von Cannabis in Deutschland legal. Wir sind Arad,
Daniel
und Elias.
Wir kommen aus der Thomas-Mann-Regelschule.
Wir machen eine Straßenumfrage.
Was halten die Leute über Legalisierung von
Cannabis? Und hier kommen die Antworten.
Na gar nicht, da wird die Kriminalität noch größer. Das wird dann nicht zum Eigenbedarf genommen, sondern die Leute verkaufen es dann noch. Das ist doch dann auch eine illegale Geschichte. Ne? Es gibt so viel Elend hier in Erfurt oder in Deutschland, da braucht man nicht noch so eine Droge legalisieren. Wer wirklich krank ist, der kann das auch über einen Facharzt kaufen oder sich verschreiben lassen.
Ich finde es gut, wenn es entkriminalisiert wird. Legalisierung kann ich mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann geregelt wird. Aber ich finde gut, dass es nicht mehr so demonifiziert wird.
Also ich denke mal, wenn gesagt wird, dass Cannabis durchaus hilfreich für medizinische Zwecke sein kann, wäre ich dann natürlich auch interessiert. Wenn es aber sich so herausstellt, dass es eine Einstiegsdroge ist, dann halte ich es für gefährlich.
Ich finde es gut. Ich finde, alle Menschen sollten selber entscheiden, was sie tun möchten und was nicht.
Ich habe nichts dagegen. Ich denke, es ist keine schlimmere Droge als Alkohol. Ja. Eher harmloser.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie probiert. Legalisierung. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ist das so gut? Wissen wir nicht.
Überhaupt nicht.
Warum?
Cannabis? Nee. Weil damit nicht gut umgegangen wird. Aber nicht, dass du gehen kannst und das kaufen kannst, so jetzt nehme ich mal. Das finde ich nicht gut.
Ich denke, wenn man das, man kommt immer dran, denke ich. Und so ist es einfacher, gibt es nicht so viele Straftaten, denke ich.
Ich sehe es ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, es ist, wenn man zu viel davon nimmt, es ist auch gesundheitsschädlich, gerade auch für jüngere Leute, ne, wenn das Gehirn noch in der Entwicklung ist. Aber prinzipiell finde ich die Legalisierung eigentlich gut, weil die Beschaffungskriminalität dadurch entfällt. Ne? Also am besten, man könnte es in der Apotheke kaufen.
Ich habe dazu keine Meinung, weil ich brauche es nicht und ich habe aber auch nichts dagegen. Also mir ist das egal.
Halte ich wenig von. Naja, ich bin Lehrer und ich erlebe in der Schule immer wieder, dass Schüler sozusagen bekifft auch im Unterricht sitzen und die Folgen von Cannabis auch für die Konzentration, wenn man es sehr viel und sehr intensiv zu sich nimmt. Und die Folgen für gerade jetzt die schulische Leistung sind bei vielen Schülern einfach katastrophal, weil die in einer anderen Welt leben dann. Und deswegen bin ich aus diesem Grund auch gegen eine Legalisierung.
Naja, sag mal so, von mir aus können Sie es legalisieren, solange es halt im Rahmen geraucht wird und niemand dadurch sich belästigt fühlt. Ja? Sonst kann meiner Meinung nach jeder rauchen, was er will.
Ich halte die Legalisierung von Cannabis in unserer Zeit eigentlich für recht sinnvoll. Ich finde das Cannabis-Gesetz, wie es jetzt allerdings da ist, für nicht sehr durchdacht. Also ich glaube, dass da Konsumenten in die Überlegungen nicht großartig mit einbezogen wurden und sehr willkürlich entschieden wurde, wie viel man besitzen darf, wie viel man anbauen darf. Ich finde es nicht gut, dass es keinen Handel, keinen kontrollierten mit Cannabis gibt, und ich glaube, dass das Ganze sehr unkontrolliert immer noch auf der Straße abläuft. Für die Leute, vor allem, die nichts anbauen wollen.
Noch mehr Beiträge der SchülerInnen der Thomas-Mann-Schule Erfurt finden Sie in der Mediathek auf radio-frei.de.
See, I was like 18, with nothing to my name but overdraft fees. Jealous of the rich, tryna get cheese, cause I always knew this life wasn't no breeze. And my purpose, I came and read, was one thing, but where I'm from, they call it a far-fetched dream. Cause Bob, I don't believe in a sure thing, but now he do, cause my wrist like the West Wing. I had to go my own garden, planted the seeds, but I was faint-hearted. The courage it took to get the shit started, man, a new flower had to get sprawling. All my friends is having college fun, me, I didn't have the college funds. In my head's where I be at, couldn't let the petals die just for a fiat. I was on 145 for St. Nick, taking that 8 train down to the mix. Complex wasn't really paying me shit, and Def Jam had me getting sandwiches. Got one for Big Sean, but at least he tipped, and that 20 saved my life that week. New York, but I'm feeling Memphis bleak. I was eating plain rice, and I'm far from cheap. Nigga. Yeah, bury me before I'm a burden. DIY to my conscience hurting, but the garden can't grow if it ain't got purpose. Caring for the seed since 2014, I've been watering this motherfucker every damn week. I didn't know where I'd be at. Growth came slow, but it bloomed, now we see that. Believe that.
You've grown yourself a flower in the garden.
I used to do gardening in the house. It's Grandpa Mine, he forced you to plant, keep it maintenance and everything. So after you come from school, then you go to the garden. Maintaining it, giving it water, stuff like that. This is how I grow.
And when the sun hits your skin, I hope you know you belong where you've been. And we'll grow, that's for sure, but in the end, we'll be back in the ground once again.
Yeah. Look, we all want success, but can you grow more with less? Cause money changes everything, I see the effects. Lifetime friends think I think of them less. No nigga, I am depressed. If people don't like me, then I don't get a check, which means both my parents are staying in debt. And I prefer to be the only one that carries the stress. Shit, if I never got rich, maybe Sunset wouldn't have me sick. Cause that crash almost toe-tagged my sisters. And my fault that she even had that risk. But fuck what I can't control, the best advice I get from myself alone. And after all that Portland rain is combined, all I need is 13 months of sunshine.
And when the sun hits your skin, I hope you know you belong where you've been.
In Nordhausen fand vor kurzem das traditionelle Schlachteessen der MIT, einer Mittelstandsvereinigung der CDU in Nordhausen, statt. Meine Kollegin Auguste Sandner von Radio Enno war dabei und berichtet Überraschendes.
Das traditionelle Schlachteessen, jetzt zum 33. Mal, für den Nordthüringer Raum, rühmt sich schon eines gewissen Rufs. Nicht zuletzt, weil letztes Jahr auch der aktuelle Bundeskanzler Friedrich Merz vorbeischaute. 2025 waren bei diesem Event Mario Vogt, Ministerpräsident Thüringens, Thorsten Frey, der Chef des Kanzleramts, Colette Boos-John, unsere Wirtschaftsministerin, und Astrid Hamka, die Präsidentin des Wirtschaftsrats, zu Gast. Und bis dahin alles wie gedacht. Der Eichsfelder Mittelstand sang das Eichsfeld-Lied, eine echte Hymne, wie ich lernen durfte. Blasmusik umrahmte das Programm und die Reden der Gäste sprachen größtenteils von Schritten nach vorn und neuen Richtungen, in die es ginge und so weiter. Ja, da kam noch nichts, von dem ich positiv überrascht worden wäre. Eine klassische politische Veranstaltung, eine von denen, die sich nur durch die Buchstabenkürzel unterscheidet, die im Banner überm Eingang hängen. Doch dann, Dann gab es diesen Moment. Um mich herum, wie gesagt, Belegschaften der CDU-nahen mittelständischen Unternehmen Nordthüringens und dazwischen vereinzelt bekannte Nordhäuser-Gesichter. Die Bitte der Gastgeber war, sich zu Wort zu melden, wenn es Anliegen und oder Fragen an die Politik vor Ort gäbe. Und da stand Jana Zöller auf. Sie ist seit 2022 die Geschäftsführerin unserer EVN. Und 2025 wurde ihr Unternehmen sogar mit dem Siegel Top-Lokalversorger ausgezeichnet, welches jährlich vom unabhängigen Energieverbraucherportal vergeben wird. Bewertet werden neben fairen Preisen auch Kriterien wie Nachhaltigkeit, regionales Engagement, Kundenservice und Transparenz. Also alles, was einen zuverlässigen und sicheren Partner für Bürger und Bürgerinnen des Landkreises ausmacht. Und dieses Siegel, das muss ich nun völlig unparteiisch und unbedarft im Thema Energieversorgung sagen, hat sie bei dieser Veranstaltung würdig untermauert. Denn sie brachte etwas vor, was hochaktuell und am Ende mit ganz konkreten Auswirkungen für uns als Verbraucher und Verbraucherinnen bundesweit zur Debatte steht.
Also ich bin ja im Auftrag der Energieversorgung Nordhausen hier und hauptsächlich für unseren Netzbetrieb. Und es geht einfach darum, es gibt eine neue Verordnung von der Bundesregierung, die nennt sich Nest. Das kennt kein Mensch. Das heißt, Netze effektiv, sicher und transformiert zu gestalten. Und er soll dazu dienen, einfach das Ganze in der fünften Regulierungsperiode effizienter zu gestalten und mit weniger Bürokratie. Aber so wie sich das im Status quo darstellt, in dem Gesetzesentwurf, ist es das komplette Gegenteil. Gerade wir kleinen Netzbetreiber oder mittleren Netzbetreiber sind genötigt, Effizienzen zu erwirtschaften, die wir gar nicht können. Das funktioniert nicht und das ist kontraproduktiv für die Klimawende, das ist kontraproduktiv für unsere Netzstabilität und auch für die Digitalisierung. Und deshalb war meine Forderung an die Bundesregierung, einfach zu sagen, wir gucken nicht nur nach den Großen, weil die können das, aber wir als kleine Netzbetreiber können das eben nicht. Und gerade hier im ländlichen Raum ist es wichtig, dass wir das Ganze vorantreiben. Wir wollen eine Energiewende machen, wir wollen klimaneutral werden und als EVN sind wir gerne gewillt, das alles mitzutun. Aber dafür müssen die Gegebenheiten da sein. Wir haben keine vernünftige Kapitalverzinsung, wir haben ineffiziente Prozesse und wir haben keine Investitionen, die wir refinanzieren können. Und das ist mein großes Problem, wo ich sage, liebe Bundesregierung, genau an der Stelle müsst ihr etwas tun. Aber auch in Richtung Thüringer Landesregierung, wir haben eine Regulierungsbehörde seit 2019, die sollte dafür sorgen, dass alles einfacher wird. Das Gegenteil ist eingetreten, wir haben seit 2020 keine Bescheide. Die Regulierungsperiode hat 2023 im Gas, 2024 im Strom begonnen und wir haben bis heute keine Bescheide. Es sind alles nur Annahmen, es sind Prognosen und unsere Kunden können das einfach nicht nachvollziehen, weil die gar nicht so in dem Thema stecken, wenn wir denen 3 Jahre später erklären, ihr habt zu viel bezahlt oder aber auch ihr habt zu wenig bezahlt. Wir wissen es einfach nicht, weil wir überhaupt keine Sicherheit haben und so können wir nicht kalkulieren und da sage ich, das ist für mich ein untragbarer Zustand und da muss die Regierung jetzt einfach handeln.
In der Zusammenarbeit von Bundesnetzagentur und Länderregulierungsbehörden findet genau jetzt eine Debatte über die seit 2024 geltenden Grundregeln der Anreizregulierung statt. Die finalen Entwürfe werden in Kürze dem Länderausschuss übermittelt und dann entscheidet sich, ob sich Bundesnetzagentur und die Länder einigen werden oder ob da nochmal nachjustiert werden muss. Aber ist Jana Zöller da mit ihrem Ruf nach Anpassung jetzt nicht schon zu spät?
Also mit der neuen Regierung, auch gerade in Thüringen, haben wir da schon ganz viele Fortschritte gemacht. Es ist einfach die Personalnot in der Behörde, von der wir auch wissen und wo wir wissen, dass sich das auch nicht von heute auf morgen ändern kann. Uns wurde versprochen, jetzt im ersten Quartal 26 für Klarheit zu sorgen. Also ich bin positiv gestimmt, sagen wir es mal so.
Jana Zöller, Geschäftsführerin der EVN, nahm an diesem Abend auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund. Und sie führte dazu, dass ich auf das MIT Schlachteessen 2025 anders zurückblicke als erwartet. Hoffen wir, dass Thorsten Frey und Mario Vogt das Anliegen der Nordhäuserin wahrgenommen haben. Radio Enno hat es. You never touched.
string guitar. And the more you ride, you never get far.
Anlässlich des Gedenktages am 9. November hat sich meine Kollegin Amanda Hurley von Radio SRB auf Spurensuche durch Saalfeld begeben und sich auf die Suche nach den 10 in Saalfeld befindlichen Stolpersteinen gemacht.
Vor mir steht eine Säule, auf der ein Aufkleber mit der Aufschrift "Stopp der AfD, Björn Höcke ist ein Nazi" klebt. 100 Meter weiter befindet sich der erste Stolperstein in dieser Straße. Wir befinden uns in der langen Gasse in Saalfeld. Das ist eine normale Straße, links, rechts, Wohnhäuser, manche blau, gelb, 2 Etage, 3. Aber es hat ein Gefühl von Ruhe und Frieden hier in dieser Straße. Unter einem großen Fenster hat jemand, vielleicht mit einem Schlüssel, ein Friedenszeichen in der Fensterbank geritzt. In Saalfeld gibt es insgesamt 10 Stolpersteine, 7 davon in der unteren Langengasse. Sie sind das Werk des Berliner Künstlers Günter Demnig, der mit seinem Projekt auf das Schicksal von Menschen aufmerksam macht, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Namen wie Barwisch, Kneblein, Weidemann, Grossmann, Fallwetter und Schneider sind zu befinden bei der Klingel am Haus 29 in der Langengasse in Saalfeld. Man sieht eine große braune Tür, vom Holz geschnitzt, mit einer Klinke von Bronze. Hier an der Straße kann man sehr schnell vorbeilaufen, ohne zu wissen, was für eine Geschichte hier passiert ist. Sieben kleine Steine von Lessing sind in den Boden eingesetzt. Rose Friedmann, Siegmann Friedmann, Elsa Friedmann, Helene Friedmann, Max Friedmann, Karl Friedmann, Hildegard Friedmann. Um diese Namen lesen zu können, muss man sich auf dem Fußweg hinknien. Sieben Mitglieder von einer Familie, die alle die gleiche Schicksal erfahren haben.
In Anbetracht des Umstandes, dass Ersatzkräfte einfach nicht nur zur Verfügung stehen und Frauen immer nur im beschränkten Maße zur Erledigung derartiger Wickelarbeiten herangezogen werden können, bitten wir zu erwägen, Friedmann aus der Haft zu entlassen und uns zur Arbeitsleistung wieder hinzuzuführen.
Der zitierte Ausschnitt stammt aus einem Freilassungsgesuch vom 16.09.1944, nachdem Max Friedmann durch die geheime Staatspolizei in Saalfeld verhaftet worden war. In dem archivierten Brief liegt die Betriebsleitung dar, dass Friedmann als Wickler unerlässlich für die Wiederinstandsetzung von Motoren auch für die eines Wehrmachtsgerätes sei. Jegliche Anstrengungen des Thüringen Elektromotorenwerks Renke und Müller, Max Friedmann frei zu bekommen und wieder als Arbeiter einzustellen, scheiterten. An dem 27. September 1944 hat die geheime Staatspolizei aus dem Staatspolizeisteller in Weimar die folgende Brief geschrieben.
Die Entlassung des Juden F. erfolgt nicht. Wegen Ersatz haben Sie sich an das Arbeitsamt zu wenden. Es hat hier Missfallen erregt, dass Arbeitszeit, Arbeitskraft und Material, 4 Blatt, verwendet werden, um sich für einen Juden einzusetzen.
Max Friedmann war eines der 10 Kinder von Isaac und Clara Friedmann. Die Familie Friedmann betrieb eine Pferdehandlung und wohnte in der unteren Langengasse 29. Nach dem Tod Isaac Friedmanns im Jahr 1914 übernahmen 2 seiner Söhne, Siegfried und Karl, die Geschäfte, während Max Friedmann als Buchhalter arbeitete. Die 7 Töchter der Friedmanns waren teils weggezogen und verheiratet. Nur von Rose Friedmann, der älteste der 10 Friedmann-Geschwister, ist bekannt, dass sie zu ihrer Deportation in ihrem Elternhaus wohnte. 4 ihrer Geschwister gelang die Flucht aus Nazi-Deutschland. 1936 floh Helene Friedmann nach Südafrika. Ihr Bruder Karl folgte ihr 2 Jahre später. Siegfried und Else Friedmann gelang 1939 die Flucht ins Exil nach New York, während Rosa selbst 1942 in ein Ghetto nach Polen deportiert und dort umgebracht wurde. Max Friedmann wurde 1944 verhaftet, nach Auschwitz gebracht und ermordet. Es ist eine große Tür, die vor der 29 eingesetzt ist. Wahrscheinlich 2 Meter hoch, die gleiche breit. Könnte man vorstellen, dass wirklich Pferde in diesem Haus gehalten war damals. 5 Fenster sind auf der 2. Etage zu sehen, 3 unten, ein rotes Dach. Die Tür bleibt zu, es kommt keiner rein oder raus. Was für eine Geschichte verbirgt sich hier hinter dieser Tür? Was wissen wir von dieser Familie?
Mein Name ist Jasmin Otto, ich bin 28 Jahre alt und wohne hier in Saalfeld.
Sie sind zufälligerweise die Straße hier lang gelaufen?
Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, ich hatte einen Termin in der Stadt.
Und was kennen Sie über die Stolpersteine hier in der Langengasse?
Ich habe das in der Schulzeit kennengelernt. Da sind wir auch mal ein bisschen lang gelaufen und haben uns die ein bisschen angeschaut. Ich weiß darüber, dass die vor den Gebäuden stehen, in denen früher Jüdinnen und Juden gewohnt haben, die im Holocaust verfolgt worden und verstorben sind, soweit ich weiß. Ja.
Kennen Sie etwas über die Geschichte von dieser Familie?
Von den einzelnen Familien leider nicht wirklich, nein.
Haben Sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, wie das war in Saalfeld damals in der 1930-40 Zeit?
Auf dieser Führung haben wir viel darüber gehört und natürlich auch sonst im Unterricht, im Studium hatte ich relativ viel damit zu tun, also ja.
Was halten Sie von der Idee, die Stolpersteine hier in der Straße zu haben?
Ich finde das richtig gut, dass man darauf aufmerksam gemacht wird, dass es auch genau hier passiert ist, wo man täglich langläuft. Ich glaube, dass es ansonsten, naja, vielleicht zumindest leichter sein könnte, das zu vergessen, was damals passiert ist. Und ich finde, das darf auf gar keinen Fall geschehen.
Mein Name ist Eva Ulbrich. Wir wohnen hier in der Langgasse, ganz vorn.
Sehen Sie diese Stolpersteine heute zum ersten Mal?
Nein. Ich gehe jeden Tag spazieren und ich gucke auch immer drauf.
Ist es eine gute Idee, solche Stolpersteine anzusetzen?
Sollte sein, um an diese Menschen zu erinnern. Das waren ja Saalfelder. Und auch in der Stadt vor dem Einladen sind noch, in der Fußgängerzone sind noch weitere zu sehen.
In Saalfeld wird die Geschichte vieler weiterer jüdischer Menschen durch einen Stadtrundgang und an Straßen befestigte Tafeln erzählt. In die Wielandstraße in die oberen Stadt erinnern drei weitere Stolpersteine an das Leben von drei Menschen, die dort lebten. Rosa Hollander war die Tochter von Leopold und Fanny Katz. Sie besaßen ein Schuhgeschäft, das sich direkt am Markt unter den Läden befand. Heute beherbergt dieses Gebäude ein Fotogeschäft. 1942 wurden Leopold und Fanny Katz nach Theresienstadt deportiert und ermordet. Ihre Tochter wurde während der Reichskristallnacht in ein Konzentrationslager nach Polen verschleppt und zählt damit ebenfalls zu den zahlreichen Opfern des Holocaust. Die historischen Informationen für diesen Beitrag basieren auf Recherchen aus der mobilen Stadtführung auf den Spuren jüdischen Lebens in Saalfeld.
Fans von aktuellen Videospielen wissen, es kann sehr lange dauern, bis ein solches Spiel fertig ist. Und fertig ist in manchen Fällen dann auch relativ zu sehen. Einige der ganz großen Spiele erreichen ihre Marktreife nämlich oft auch erst Monate oder gar Jahre nach Release. Doch es kann auch schneller gehen. Auf einem sogenannten Game Jam werden Spiele innerhalb weniger Stunden programmiert. Und ein solcher Game Jam soll nun auch in Weimar stattfinden, Radio Lotte berichtet.
Vom 21. bis 23. November versammeln sich junge Gaming-Begeisterte im Alter von 16 bis 27 Jahren im Game Lab Weimar. Das Ziel des Game Jams ist, in 48 Stunden ein Spiel zu einem bestimmten Thema zu entwickeln, das in diesem Jahr Ressourcen, Maschine, Mensch lautet. Wir sprechen jetzt mit Gerrit Neuendorf. Er ist Medienpädagoge bei Spawnpoint, dem Institut für Spiel- und Medienkultur, welches an der Entwicklung des Formats mitgewirkt hat. Guten Tag, Herr Neuendorf.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Die erste Frage, wie sind Sie denn auf die ursprüngliche Idee der Game Jam gekommen?
Genau, die Game Jam ist ja jetzt ein Format, was es schon länger gibt als Angebot für Menschen, die sich mit Games in der Entwicklung auseinandersetzen wollen. Kann man so ein bisschen vielleicht auch orientieren an den Jam-Sessions, die man von der Musik her kennt, dass Leute zusammenkommen und gemeinsam etwas Neues schaffen. Und wir hatten gerade im letzten Jahr die Idee, dass wir so ein Game Jam nutzen könnten, um junge Menschen und das Thema Wahlen miteinander zu verbinden, weil wir in Thüringen eine wichtige Wahl hatten und das eine der Idee war, zu sagen, Mensch, lass uns doch mal junge Menschen zusammenbringen, die sich mit Games-Entwicklung und dem Thema Wahlen auseinandersetzen.
Und wie verlief denn die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Institutionen?
Sehr, sehr gut. Wir haben geguckt, wer ist denn hier in Thüringen da ein richtig guter Ansprechpartner für uns als Institut, welches eher medienpädagogisch orientiert ist. Deswegen haben wir Arbeit und Leben Thüringen mit ins Boot geholt, die einfach sich gerade in dem Thema politische Bildung auch für junge Menschen attraktiv zu machen, ins Land zu bringen. Wir haben die Landeszentrale für politische Bildung dabei. Das ist ganz logisch, warum das einfach mit für uns ein ganz wichtiger Partner war und haben dann auch in der Bauhaus-Uni Games-Fabrik auch einen ganz, ganz tollen Partner gefunden, die vor Ort einfach schon Erfahrung haben mit Game Jams und natürlich auch in der Entwicklung von Games, weil die anderen drei PartnerInnen, die jetzt mit im Boot sind, sind jetzt halt keine EntwicklerInnen, sondern hier geht es eher darum, wie kann man Themen vielleicht auch vermitteln. Und diese Zusammenarbeit hat super funktioniert.
Wie war so die Resonanz in der Öffentlichkeit?
Die war sehr groß. Klar, das Thema Wahlen hat natürlich auch gezogen. Wir hatten relativ viel öffentliche Darstellungen, sei es Fernsehbeiträge, Zeitungsbeiträge, aber natürlich vor allen Dingen auch bei den Jugendlichen, die vor Ort waren, kam das Thema sehr, sehr gut an und alle hatten Bock drauf, sich damit zu beschäftigen und ihre Perspektive zu diesem Thema auch kundzutun. Und das ist halt das Spannende, dass ich halt hier ein partizipatives Medium habe, wo ich halt nicht nur spielen kann, sondern indem ich es gestalte, auch etwas mitgeben kann.
Die Gamer werden ja sonst etwas eindimensional gesehen. Stärkt denn die Game Jam auch die Kreativität und Zusammenarbeit der Teilnehmenden?
Unbedingt, weil das ist eigentlich auch die Voraussetzung, dass eine Game Jam gut funktionieren kann. Gerade dadurch, dass sich dann vor Ort kleine interdisziplinäre Teams bilden, also wirklich Menschen mit unterschiedlichsten Professionen, die sagen, okay, ich bin halt eher jemand, der grafisch aktiv ist, ich bin eher jemand, der wirklich mit Coding sich sehr stark auseinandersetzt oder ich bin jemand, der eher gerne Sounddesigns macht oder Geschichten erzählt. Jede Person, die da ist, kann sich mit ihren Kompetenzen einbringen und erst wenn das zusammen dann auch als interdisziplinäres Team gut zusammenwächst, dann kann auch da was ganz Spannendes draus entstehen. Und alle die, die vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie man sich da einbringen könnte, vor Ort wird sich das immer finden. Jeder bringt irgendetwas mit, was man damit einbringen kann.
Ja, genau. Sie erwähnten schon die einige Sparten der Bauhaus-Uni. Was bietet denn das Format sozusagen, was auch die lokale Spieleentwicklung angeht?
Jetzt in kleinen, vielleicht auch noch nicht so bekannten Teams oder die vielleicht noch gar kein Spiel entwickelt haben, aber sich auf diesem Weg befinden, ist so eine Game-Session oder ein Game-Jam immer etwas, wo ich auch mich ausprobieren kann, wo ich mich mit anderen vernetzen kann, wo ich mit anderen auch schauen kann, wo stehe ich eigentlich mit meinen Ideen von, wie entwickle ich ein Spiel? Und deswegen ist es gerade für die lokale EntwicklerInnen-Szene sehr, sehr spannende Formate, wo ich hingehen kann und insbesondere auch schauen kann, wo stehe ich, wo stehen andere und wie kann man auch gemeinsam die Gaming-Branche in Thüringen vielleicht auch weiterbeleben, voranbringen und hier auch divers aufstellen.
Letztes Jahr lief das ja sehr gut. Gucken wir mal, wie es dieses Jahr wird. Und gibt es dann schon Pläne und Ziele für die Zukunft?
Absolut. Also wir merken einfach, dass dieses Format sehr, sehr gut funktioniert, um sich auch mit Inhalten auseinanderzusetzen. Und gerade die Partner und Partnerinnen, die jetzt hier dabei sind, die alle in Bildungsprozessen aktiv sind, die merken auch, dass man hier etwas ganz Wertvolles hat als Tool, ohne es zu instrumentalisieren, aber wo man wirklich sagen kann, ich kann junge Menschen begeistern für Themen mit einem Medium, das ihnen sehr nahe liegt. Und deswegen ist definitiv auch für nächstes Jahr auch schon angedacht, eine Game Jam umzusetzen. Da gibt es auch gerade schon ein paar Interessenten in Thüringen, die da Lust haben, das vor Ort dann bei sich umzusetzen. Da will ich aber noch nicht so tief reingehen. Wir ziehen erstmal in diesem Jahr durch und dann freuen wir uns auf das, was nächstes Jahr kommen wird.
Das sagt Gerrit Neundorf, Medienpädagoge bei Spawnpoint, dem Institut für Spiel- und Medienkultur. Zusammen mit der Bauhaus Games Fabrik der Landeszentrale Thüringen und Arbeit und Leben Thüringen organisieren sie den Game Jam, der vom 21. bis 23. November im Games Lab der Bauhaus Universität Weimar stattfindet. Dankeschön, Herr Neundorf.
Gerne.
Meine Kollegin Joanna Mannel vom Bad Burgradio Eisenach hatte die Gelegenheit, mit Wolfgang Richter zu sprechen, einem Südthüringer, der kürzlich von einer ausgedehnten Trekkingreise aus dem Himalaya zurückgekehrt ist.
Und dann kommt ein ganz entscheidendes über diese Stufen: Wissen, Können, Erfahrung, Kraft, mentale Stärke. Ich will das schaffen. Nicht, ich will da hoch. Nein, ich will auch wieder gesund zurück. Das ist meine Lebenserfahrung. Das heißt nicht, ich will auf den Kalabata und jetzt die Brechstange. In 12 Tagen will ich da oben sein. Sondern nee, ich will gesund zu Hause wieder ankommen.
Das sagt Wolfgang Richter aus Zellamelis über seine Trekkingtour auf den Kalabata
im Himalaya-Gebirge. Mit Wolfgang Richter habe ich mich getroffen, um mit ihm über diese Expedition und sein Leben zu sprechen. Am Mikro für Sie, Joana Mannel.
Ich komme aus Zell-Amelis, Südthüringen, da wo manche Urlaub machen. Da bin ich zu Hause, bin ich geboren und nach dem Berufsleben dort wieder zurückgekehrt.
Was zieht denn nun einen Thüringer auf den Himalaya?
Das stand also noch auf der To-Do-Liste. Ich habe also während des Studiums in Karl-Marx-Stadt systematisch schon angefangen, die ganze tschechische und slowakische Republik mit den Gebirgen zu durchlaufen, durchwandern. Isargebirge, Riesengebirge, Malá Fatra, Niedere Tatra, Hohe Tatra, Český Raj, Slovenský Raj. Hatte dann im Berufsleben ein paar Mal schon die Möglichkeit, ganz in den Osten von Anatolien, also von der Türkei zu kommen, nach Kars. Kam dann auch mal nach Natschalnik in den Kaukasus. Das waren noch nicht ganz die hohen Berge, aber immer vor Augen. Und da hat sich eben immer so ein Wunsch fortgeschrieben, auch da mal mit hochzugehen, zu Fuß, Trekking. Also ich will kein Bergsteiger werden, kein Extrembergsteiger. Ich will schon anspruchsvolle Touren machen, aber mit Trekking. Also alles, was man zu Fuß gehen kann und auch zur Entlastung der Knie- und Hüftgelenke mit Stöcken und mit geringen bergsteigerischen Sicherungselementen.
Ah, okay. Und wie ist denn das? Sie haben gesagt, Sie haben mit kleineren Bergen angefangen. Und ist es dann ganz natürlich, dass man immer höher hinaus will?
Nicht unbedingt. Das ist eben Erfahrung sammeln heißt auch schon Grenzen erkennen. Und wenn eben die Hohe Tatra schon genügt hat oder auch eine Watzmann-Überquerung, das ist schon ein extrem Hochgebirge, wenn das genügt hat, dann soll man es dabei belassen.
Ist der Himalaya Ihr Lieblingsberg?
Nein.
Okay.
Nicht unbedingt.
Hätte ich jetzt aber vermutet.
Nee, es gibt viele schöne Dinge. Wir sind so 3 Tage entlang der sogenannten Amadablam, Mutter und Tochter heißt das, vorbeigezogen auf diesem Weg zum Everest Base Camp. Das ist ein optisch faszinierender Berg, immer mit der Sonne dahinter oder Sonnenaufgang dann früh. Aber der für mich schönste ist halt die Alpspitze über Garmisch-Partenkirchen. Mhm. Nicht nur, weil ich da oben bin, es ist wie so eine kleine Kobra. Und da steht diese Zacke und wenn man weiß, ich bin über die Ostseite hoch, das ist eben faszinierend. Da sucht sich jeder einen aus von den vielen, wo er in der Welt war.
Ja, aber die Alpspitze, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Herr Richter, darf ich Sie fragen, wie jung Sie sind?
Ganz offen und ehrlich, ich habe nichts zu verbergen. Schon wenn man es mir nicht ansieht, 77.
Ja, nein, man sieht es Ihnen nicht an.
Danke.
Wirklich, wirklich, absolut. Und Sie haben wann den Himalaya bestiegen?
Also der Himalaya ist 2.500 Kilometer lang. Die 14 über 8.000er, das Dach der Welt ist dort. Wir haben uns einen speziellen Berg Kalapata ausgesucht, 5.550, das ist im Himalaya mit der höchste Punkt, den man mit Trekking und ohne weitere große bergsteigerischen Sicherungselemente erreichen kann. Und das war vor genau eigentlich 10 Jahren.
Vor genau 10 Jahren. Respekt, ich ziehe den Hut. Und was wir den Hörerinnen und Hörern verraten können, Herr Richter, Sie nehmen ja mittlerweile die Menschen, ich nenne es mal, mit auf den Himalaya. Das machen Sie mit einem eindrucksvollen Expeditionsbericht und traumhaften Bildern von Ihrem Aufstieg in Richtung Himalaya. Warum wollen Sie jetzt dem Himalaya den Hörerinnen und Hörern näher bringen?
Ich will dort einfach mal diese Entwicklung mit dieser Neugierde, mit dieser Sehnsucht, da immer größer und anspruchsvoller hinaufzukommen, diese unberührte Natur zu erleben und dieses Abenteuer auch mit gutem Ausgang immer zu gestalten oder mit kleinen Verletzungen, die es auch gegeben hat. Und das will ich dort rüberbringen, aber es wird auch mahnende Worte in dem Vortrag dort geben, weil nicht nur wir viele Gefahrenpunkte überwunden haben, sondern weil aktuell die Problematik so dramatisch ist. Es kommen viele schlecht vorbereitete, schlecht ausgerüstete, massenhafte Touristenströme dort hoch und die sagen, die Einstellung stimmt eben schon mal nicht. Ich habe bezahlt, ich will bis hoch, wenn was passiert, wird man mich schon retten. Und das ist ein dermaßener schwerwiegender Fehler. Man kann fast nicht retten. Eine Person zu retten kostet 10 Personen, die den runtertragen müssen, die den vielleicht verbinden, pflegen, reparieren müssen. Mhm. Ärzte, ja. Und davor möchte ich, wie Reinhold Messner, ich vergleiche mich nicht mit dem, aber an manchen Stellen schon, möchte ich mahnende Worte anbringen. Bitte solche Dinge nicht last minute buchen und losfahren, sondern ordentlich überlegen, sich mental vorzubereiten auf so Touren, von mir aus auch Trekking, im extremen Hochgebirge. Mhm. Das ist für manche einfache Menschen, die auch langjährig schon in Alpen und anderen Hochgebirgen gewandert sind, manchmal die Todeszone.
Das komplette Gespräch mit Wolfgang Richter finden Sie in der Mediathek vom Wartburgradio auf wartburgradio.com. We'll be right back. Auch mein Kollege Tim Bizurek von Radio KJ hat sich mit Stolpersteinen beschäftigt. In Jena fand diesbezüglich nämlich eine ganz besondere Konzertreihe statt. Tim hat die einzelnen Stationen besucht.
Der 9. November. Tag des Mauerfalls. Scheitelpunkt der Novemberpogrome 1938 und Tag der Novemberrevolution 1918. In Jena steht der 9.11. auch noch für etwas anderes, für den Klang der Stolpersteine. 65 Stolpersteine gibt es in Jena, die an ermordete Mitbürger, die durch die Nationalsozialisten ermordet wurden, erinnern. 65 Stolpersteine an 37 Orten. Und diese 37 Orte werden an jedem 9. November in Jena mit Musik erfüllt. Pünktlich um 17.45 Uhr beginnen die Konzerte an den Stolpersteinen. Die Vorbereitung beginnt natürlich schon früher. Die Stolpersteine werden geputzt und geschmückt. Die Künstler stimmen oder singen sich ein. Die Betreuer koordinieren die Absprachen mit der Polizei. Nach dem ersten Lied folgen meistens ein paar Worte zum Gedenken und zu dem Stolperstein, an dem wir stehen. Geschichten aus den Lebensläufen der Verewigten. An manchen Orten haben Schulklassen ganze Familiengeschichten aufgearbeitet. In der Unterführung am Volkshaus bei der Lutherstraße 9 treffe ich auf die Männerstimmen des Knabenchors der Jener Philharmonie. Die Stolpersteine hier erinnern an Salomon Hoffmann und Frieda Hoffmann. Sie wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert und 1944 in Auschwitz ermordet.
In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat.
Nicht nur Chormusik erklingt. Jedes Jahr ist die musikalische Bandbreite erstaunlich und sie wächst auch jedes Jahr. Neben den 37 Orten, an denen Stolpersteine liegen, werden auch andere historische Orte bespielt. In diesem Jahr insgesamt 68, das sind nochmal 8 Plätze mehr als im letzten Jahr. Die Bandbreite reicht von String Metal über Hornquartetts zu Country Folk. An der alten Kinderklinik in der Kochstraße treffe ich auch viele Familien. Hier sind viele Kinder mit Lampions dabei. Vorne sitzen Kinderärztinnen und Kinderärzte und spielen Kinderlieder. An der Kinderklinik wird mindestens 20 ermordeten Kindern gedacht. Für 7 von ihnen gibt es namentliche Stolpersteine. Keiner von ihnen ist älter als 5 Jahre geworden. Nee,
nicht weniger Zuspruch erhalten die Klänge, die ich aus der Johannesstraße höre. Schon quer über den Eichplatz kann ich sie hören und als ich die Stufen zur Johannesstraße nach oben laufe, erblicke ich die Jenaer Stadtmusikanten. Diese Parallelität der Gedenken, die den Klang der Stolpersteine ausmacht, die Vielfalt der Musik. Eigentlich ist es fast ein bisschen schade, dass so viele Konzerte eine halbe Stunde lang gleichzeitig überall stattfinden. Man würde gerne überall hin, würde sich alles anschauen, man würde gerne alles mal erleben. Doch ich bin ganz ehrlich, für mich fühlt es sich schon falsch an, ständig den Ort zu wechseln. Mittlerweile ist es 18.10 Uhr und ich möchte noch zu einem Chor, in dem Leute singen, bei dem ich sonst auch mitgesungen hätte. Denn um 18.15 Uhr wird das Gelbe gesungen, das erklingt überall zur gleichen Zeit und ich möchte es gern mit diesem Chor zusammen singen. Ich gehe zum Uni-Hauptgebäude.
Jetzt ist es 18.15 Uhr. Ich nehme die Töne an. Es wird vierstimmig gesungen. Ihre Stimme ist auch dabei. Den letzten Ton, den ich nochmal gebe, das ist dann auch der Ihre. Das Gelbe.
Überhaupt das Gelbe. Nach den Konzerten wird sich auf dem Theatervorplatz getroffen und gemeinsam zum Westbahnhof gezogen. Dort oben findet schon lange die Gedenkveranstaltung jährlich statt. Der Klang der Stolpersteine darf sie musikalisch begleiten. Am Ende dieser Veranstaltung singen alle gemeinsam nochmal das Gelbe. Der Klang der Stolpersteine ist nicht überall unumstritten. Jedes Jahr gibt es Kritik in die Richtung, man würde auf dem Andenken der Opfer tanzen. In diesem Jahr war ein besonderes Thema im Vornherein die Bitte, keine Flaggen zu zeigen. Auf dem Westbahnhof-Vorplatz waren dann Israel-Flaggen zu sehen. Diese wurden in einem Wortbeitrag eingeordnet und größere Beanstandungen habe ich nicht mitbekommen. Natürlich ist die Kontextualisierung eines solchen Gedenken auch vom heutigen Zeitpunkt wichtig zu betrachten. Ich finde es gut, dass der Klang der Stolpersteine so etwas macht, Bezüge ins Heute zieht und auch Bezüge zu anderen historischen Ereignissen, die am 9. November stattgefunden hat. Nach der Gedenkveranstaltung am Westbahnhof wird noch geladen auf den Marktplatz, denn dort findet das Gedenken zum Mauerfall statt, auch der am 9.11.
In einer Zeit, in der vieles von unserer Freiheit und Demokratie auf dem Spiel steht, erinnern wir heute auch an den Jahrestag des Mauerfalls in einer Stelle des Zeitgeschehens am 9. November 1989. 20.30 Uhr findet auf dem Markt über den Titel Land der Freiheit, Land in Auftrag der friedlichen Revolution eine Antwort. Dazu ist eine herzliche Einladung. Herzlichen Dank nochmals allen, die heute vorbereitet und mitgewirkt haben beim Kreis der Stolpersteine und für die würdige Gestaltung dieses Abends. Mit allen einen friedvollen und nachdenklichen Abschluss dieses Tages. Und nun lasst uns unser Gedenken beschließen mit dem Lied Gottes Gelbe.
Für mich ist der Klang der Stolpersteine ein ganz besonderes Ereignis. Davon zeugt auch, dass der Klang der Stolpersteine mittlerweile nicht nur in Jena, sondern auch in Bad Köstritz, Weimar, Naumburg, Rostock, Stadtroda, Einbeck und nicht zuletzt in Gera stattfindet. In Erfurt wurden dieses Jahr immerhin die ersten Stolpersteine verlegt. Es macht mich stolz, in einer Stadt zu leben, die über derart engagierte Bürger verfügt, die eine breite Zivilgesellschaft zusammenbringt, die zeigt, in welcher Vielfalt wir vereint sein können, wenn es um Menschlichkeit geht. Dafür bin ich dankbar.
Und das war die Thüringer Lokalrunde in ihrer aktuellen